Ja, willkommen zu unserem letzten gemeinsamen Vormittag in diesem Sommerretreat 2022. Kurz zum Überblick, ich würde gerne jetzt ein Teaching halten, so eine halbe Stunde, und dann Möglichkeit 10 Minuten, eine Viertelstunde, ein bisschen Austauschgespräch, was dazu kommt, direkt dazu aus Erfahrungen auftaucht. Dann können wir ein bisschen tanzen, kleine Pause, zwei Stücke tanzen vielleicht, und dass wir dann eine Stunde Zeit haben ab 11 für eine Austauschrunde, was noch zu sagen ist, und dann wirklich um 12 Uhr hier schließen. Um 12:30 gibt's Essen. Ich mag euch ein paar unzusammenhängende Dinge mitteilen, die einen größeren Zusammenhang bilden. Also bemüht euch nicht zu schnell die Brücke zu finden, weil die Landschaft ergibt sich von selbst. Ich möchte starten mit einem Text, den ich sehr, sehr stark finde, von Reginald Ray. Auch auf dem Hintergrund, dass er ein Meister der buddhistischen Linie ist, Schüler von Chögyam Trungpa, von ihm autorisiert, einer der ganz großen Schüler, Schülerinnen von Chögyam Trungpa, neben Pema Chödrön. Und dass er tief ins schamanische, uralte eingetaucht ist und das tief wertschätzt. Und dass er ein enormer Kenner unserer modernen Bewusstseinsfelder ist und ja auch lange Professor war in Colorado. Und einige von euch kennen vielleicht sein starkes Buch mit der schwachen Übersetzung ins Deutsche, Intelligenz des Körpers. Im Englischen heißt es Touching Enlightenment with Your Body, Erleuchtung mit deinem Körper berühren. Und die Übersetzung sonst ist recht gut, finde ich, und ist lesenswert. Und aus seinem Buch mag ich das zitieren, das ein bisschen was zusammenfasst, was wir hier als Thema hatten und was ich euch zeigen will. Unser Leben verstehen wir normalerweise persönlich. Wir beziehen alles auf ein durch die Abwehr der Totalität der Erfahrung gebildetes Ich. Im denkenden Vergleichen mit anderen geht unsere Einzigartigkeit aber genau verloren. Wir messen uns denkend mit Konzepten, die keineswegs einzigartig sind. Wir lassen die Erfahrungen des Lebens nicht zu, spüren sie nicht durch, um dieses Selbstkonzept des Persönlichen aufrechtzuerhalten. Lassen wir allerdings diese Idee vom Persönlichen los, dann kann die Flut des Universums durch uns hindurchströmen und als wir eine ganz einmalige Form annehmen. Den einzigartigen Augenblicken unserer Erfahrung wohnt ein Tao, ein innerer Weg, eine Energie und Intelligenz, ja eine Ausrichtung und Aufgabe im Universum inne. Wir werden zu einem Instrument des Seins. Mit erstaunlicher Evidenz wird klar, warum ich geboren wurde. Dieser Moment markiert die Verwirklichung unserer wahren und unvergleichlichen Individualität. Das ist wuchtig und sagt alles, fügt alles zusammen, finde ich. Das Leben ist, brauchst nichts belesen. Ich mag von uns als Menschen, die wir hier in diesem Retreat den Weg gehen, den Blick öffnen auf das, was mit uns genauso zu tun hat, dass wir in einem Kontext leben, das individuell und kollektiv zusammenhängen, so wie Reggie es schreibt, dass wir Instrumente des Seins werden und unsere einzigartige Position im Universum, sprich ja letztlich unserer Welt, unserer Ganzheit und Menschheitsfamilie und Geschichte finden und entdecken, diesen Zusammenhang. Das ist eigentlich, ist es nicht dual, es ist ein lebendiger Zusammenhang, auch wenn wir erstmal das Individuelle in Blick nehmen. Und deshalb mag ich etwas sagen zu unserer heutigen Weltstunde und ein bisschen ausholen und mit einem anschaulich, vielleicht ein bisschen witzigen Beispiel starten, damit was klar wird. Also, nehmen wir mal ein modernes Objekt, ein Handy, und geben das vier Menschen unterschiedlicher Lebensalter. Wir geben das Handy einem Kleinkind. Was macht das Kleinkind vermutlich? Das betatscht es und irgendwann landet es im Mund, es beißt rein und so. Und wir können nicht sagen, das Kleinkind ist krank oder falsch oder unterentwickelt, weil es nicht gleich das Handy einschaltet und die Baby-App sucht nach den nächsten Schritten der Babyentwicklung, sondern das ist dem Kleinkind angemessen. Das hat seinen eigenen Wert. Wenn wir jetzt ein Schulkind nehmen, das wird das Handy einschalten, wird sich interessieren, wird vielleicht manches können, was wir nicht können, und forschen, und das Interesse wird da sein, und wie geht das, und Rückfragen stellen, und zeig mir mal, ach ja, und jetzt zeige ich dir was, und so. Das ist ein lebendiges, dialogisches Interesse würde mit diesem Objekt entstehen. Wenn wir ein bisschen weitergehen, vielleicht 14, 15, könnte es sein, dass unser Menschenkind in eine Bannung gerät, dass das Handy fast alles ist. Kontakt mit der Welt, Kontakt mit den Freundinnen und Freunden, Kontakt zu verbotenen Abgründen menschlichen Daseins, Kontaktspeicher, wo bin ich, welche Butter kaufe ich, was ist cool, etc. Wenn wir jetzt noch weitergehen und voraussetzen, dass wir erwachsen werden, auch im Sinne einer Reifung, was ja manchmal nicht so ist, aber könnte ja sein, also so wie wir hier unterwegs sind, und dann kriegen wir eine Distanz wieder zu diesem Handy, kommen aus dieser Bannung raus, wir kennen uns damit aus, wir benutzen es einfach als ein Werkzeug, das uns manches hilft, das toll ist, und kennen seine Grenze und legen es, wenn wir es nicht mehr brauchen, wieder weg und halten auch einen Retreat aus oder brauchen es nur ganz selten ohne Handy. Also wir benutzen es, wir bauen es in unsere größere Welt ein. Ich will sagen, niemand von diesen vier Zugängen macht es falsch. Alle haben den ihrer jeweiligen Reifung, Entwicklungssituation entsprechenden Zugang zu diesem Beispielobjekt Handy. Ich hätte auch was anderes nehmen können. Banane oder ein Stuhl oder irgendwas. Also da wird es etwas deutlich. Das heißt, wir tun gut daran, menschliche Entwicklung, menschliche Reifung zu verstehen, wovon ja niemand sagen würde, Kind sein ist schlechter als erwachsen sein. Kind sein weiß manches nicht, was wir erfahren haben. Kind sein hat allerdings Zugänge zu manchem, was wir nicht mehr sehen und fühlen. Das heißt, jede Entwicklungsstufe von uns Menschen hat ihre eigene innere Weisheit und hat ihren eigenen Zugang zu dem, was in das Aktions- oder Bewusstseinsfeld des Menschen kommt. In diesem Beispiel das Handy. Wenn ich jetzt das Handy austausche und auch den Menschen austausche und statt Handy die Welt nehme und statt diesem Einzelmenschen uns als Menschheitsfamilie, dann ergibt es mögliche folgende Bilder und versteht es spielerisch. Ich ordne es jetzt nicht zu Bewusstseinsstufen, weil das ist Ausbildungsqualität, da kommen wir hier zu weit in die Theorie. Aber einfach spielerisch. Es kann sein, dass Menschen auf die Welt blicken und sie als einen wunderbaren, lebendigen, aus der Urweisheit strömenden Zusammenhang der Elemente spüren. Und diese tiefe Weisheit, die im Wasser und im Mond, in den Tieren und Pflanzen ist, damit kommunizieren und damit eins sind. Und alles, es fehlt nichts. Alles andere kommt viel zu spät. Es kann sein, dass Menschen die Vorstellung haben von der Welt, sie ist aus der Hand einer großen Wahrheit. Können wir Gott nennen oder die große Leerheit oder das erleuchtete Bewusstsein, was auch immer. Und dass unsere heutige Weltstunde deshalb so krank ist, weil wir nicht dieser Wahrheit entsprechend leben. Und wenn sich alle Menschen zu dieser Wahrheit hinkehren würden, würde die Welt besser. Eine andere mögliche Weltsicht. Wir können Menschen treffen, die die Weltsicht haben, wir packen das. Es müssen nur alle endlich mal an einem Strang ziehen, alle schön offen, wissenschaftlich informiert und technologisch abgedatet sein, dann kriegen wir das hin. Und es lohnt sich ja auch. Wir sind intelligente Wesen und wir haben Ideen, die unsere Vorfahren nicht hatten. Ach, das ist eine mögliche Sicht auf unsere Weltstunde. Eine Weltstunde, das wäre Nebenton, weil es vielleicht kennt, kann auch sein, wir haben uns so weit entfernt von dem, was wahr ist. Durch unser ganzes Denken und unsere Wissenschaft haben wir uns eigentlich unendlich von dem entfernt, was wirklich nährt und was wirklich das Leben wert ist. Wir müssen zurückkehren zu den Ursprüngen. Wir sind auf einem Weg der Verirrung gelandet. Mögen wir doch heimkehren. Auch das ist eine Weltsicht, der wir manchmal in spirituellen Traditionen begegnen. Das ist gar nicht esoterisch. Das ist eine mögliche Weltsicht. Noch eine Nebenweltsicht, ich gehe gleich zur Hauptspur wieder zurück. Noch eine Nebenweltsicht ist, wir kriegen das nicht hin. Es ist ein Riesendesaster. Und wer auch immer uns in diese Welt geschaffen, also hineingebracht hat, Menschsein ist einfach ein falsches Programm. Wir packen das nicht und hoffentlich ist bald zu Ende. Auch das ist eine Weltsicht, die einer bestimmten Bewusstseinsstruktur entspringt. Wir können es, okay, ein bisschen zur Hauptspur zurück, können aber auch eine Sicht auf unsere heutige Weltstunde haben, wo wir sehen, boah, das ist ganz schön heftig. Da passiert Wuchtiges und ich verstehe wirklich nicht alles oder wir verstehen wirklich nicht alles und wir merken, wir können es nicht machen. Manches können wir tun, aber vieles nicht. Wir sehen aber zugleich, wenn wir tief schauen, dass auch diese heftige und schwierige Zeit, in der wir sind, ein Teil einer großen Entwicklung ist, in der sich offensichtlich etwas viel, viel Größeres, dass wir das Sein oder den erleuchteten Raum oder Gott oder Urgrund nennen könnten, ausdrückt. Sonst gäbe es uns nicht. Die reine Faktizität unserer Existenz ist das machtvollste Argument dafür, dass wir sein sollen. Und dass es einen Urgrund, einen Weisheitsraum gibt, aus dem heraus sogar das Heute mit all seiner Abgründigkeit Sinn macht. Eine mögliche Weltsicht. Niemand muss sie übernehmen. Das heißt, wenn wir entdecken, dass wir als Menschen auf dieser Erde verschiedene Blickweisen auf diese Welt und unsere heutige Zeit haben, ist die Gefahr, dass wir dafür einander für dumm halten, uns doof finden, oder gar boshaft. Und das ist der Weg in eine kollektive Feindschaft. Wir weisen einander gegenseitig nach, im schlimmsten Fall, dass wir uns irren. Anstatt interessiert zu sein daran, wie derjenige oder diejenige, die anders denkt, auf ihre Weise wahr ist. Weil das würde uns bereichern. Bedeutet, dass unsere verschiedenen Weltsichten nicht daher rühren, dass wir beschränkt oder verrückt oder dumm oder ungebildet oder böse oder sonst was sind, sondern dass unsere Weltsichten daher rühren, dass wir aus unterschiedlichen Bewusstseinsstrukturen sprechen, aus unterschiedlichen Reifungsstufen. So wie das Kleinkind einen anderen Zugang hat zum Handy als die Jugendliche. Und dazu mag ich euch ein bisschen eine Skizze geben, die ich symbolisch vereinfacht habe in diesem Tuch, das da liegt. Ich laufe jetzt mal ein bisschen rum. Mein Funkmikrofon hat Saft verloren, deshalb möchte ich das mitschleppen hier. Also, das ist der Strom unseres menschlichen Bewusstseins. Da, wo die Kerze steht, ist der Ursprung. Das heißt, wir befinden uns in der Dimension von Zeit und Raum. Da fängt was an, da geht es weiter. Und was wir zunächst sehen, erforschen können, ist, dass wir Menschen in einem unglaublich weiten, ich habe es eben ein bisschen skizziert mit dieser ersten Weltsicht, in einem unglaublich weiten Einverstandensein mit der Natürlichkeit und, eigentlich möchte ich sagen, heiligen Tiefe und Macht des Daseins existiert haben. Und von den Forschungen her, die offen daran gehen, waren das Hunderttausende von Jahren. Und in diesen Räumen hat sich unsere Seele wie in einem Klärungsraum, einem Wachstumsraum, wie in einem bewusstseinsmäßigen Mutterschoß bilden und reifen können, um dann die nächsten Schritte zu tun. Dieses Menschsein ist alles andere als töricht, unreif und zurückgeblieben. Auch nicht primitiv, ich mag das Wort nicht, genau. Es ist primitiv im Sinne von primus est, es ist das Erste. Aber nicht im Sinne von niedrig. Und deshalb habe ich, also das ist mein Modell jetzt, ich gehe über die mehr bekannten Leute ein Stück hinaus, ein bisschen auch auf meine früheren Forschungen, Habil und so habe ich ja darüber geschrieben, aber auch heute aktuell vieles dazu studiert und durchmeditiert. Also deshalb habe ich das Tuch so gelegt, wie ich es lege. Da ist eine Weite des Bewusstseins, die riesig ist und weit und die eine Analogie zu Erwachtsein hat. Das ist eine Form von Erwachtsein, dieses mit der Totalität liebevoll und wach und lebendig unterwegs sein. Zugänge zu dieser alten Schicht haben wir interessanterweise in manchen Traditionen in den sogenannten Paradies- oder Verlustmythen. Gibt es sogar in der christlich-jüdischen Tradition. Gibt es aber auch in anderen, Gilgamesch-Epos zum Beispiel im arabischen Raum oder im Nahen Osten. Ja? Und gibt es auch, ich war eine Zeit lang in Australien, da geforscht, mich mit den Aborigines beschäftigt, die haben sogar mit mir gesprochen, gibt es auch bei den Aborigines, gibt es einen Verlustmythos. Das heißt, wenn es einen Verlustmythos gibt, gibt es was, was verloren wurde. Der Mythos wird erzählt aus einer späteren Zeit, weil da gibt es noch keine Sprache oder Schrift. Aber es wird etwas erinnert, wo wir in der Fülle waren, in allen Kulturen. Und das ist dieses, man kann es nennen, archaische Bewusstseinsstruktur. Das ist das, wie Gebser das nennt. Hunderttausende von Jahren, paläolithisches Menschentum. Und das ist unglaublich weise. Und daraus leben wir. Und wenn wir unsere eigenen Ursprünge für doof halten, dann ist es mit uns nicht so weit gekommen, generell. Die ersten Zeugnisse, die wir dann finden, kommen aus einer Folgephase, wo die Welt sich mehr strukturiert in eine komplexe Vernetzung von Bezogenheit. Mitak Oyasin, in der Sprache des Su. Alles ist miteinander verwandt. Und wunderbare Zeugnisse finden wir, gestern gehört, dass Ingo dahin fährt, Lascaux oder Chauvet. Ihr wart, glaube ich, in Chauvet, wir waren in beiden Höhlen, also 20.000 Jahre, Lascaux ungefähr 21.000, 30.000 Chauvet. Und wir finden es durchaus auch in den Altkulturen, also in dem, wie Aboriginal People noch heute leben, wenn sie traditionell leben, und auch viele indigene Traditionen in Amerika, in Sibirien, in Afrika, Australien, auch in Nordeuropa. Diese tiefe Erdweisheit, Lebensweisheit, die da drin ist und die klassische Methode da drin ist der Schamanismus, wo wir von den Schamaninnen und Schamanen zurückgeheilt werden in die größere Ordnung. Dann kommen wir in einen Raum, wo die Seele mehr nach innen geht. Und wir finden die Entstehung der großen Geschichten und Mythen und Bilder, wie wenn die Seele sich nach innen wendet und die Welt nach innen hin noch einmal träumt. Und da entsteht aus dem aus dem, der Sicht von der Welt entsteht das Weltbild, also das Innenbild von dem, wie alles zusammenhängt. Das ist die Zeit der großen Mythen. Wir haben das in unterschiedlichen Zeitepochen. Manche Kulturen, zum Beispiel in Indien, kann man noch ganz stark diese Phase sehen. In andere Kulturen da weitergegangen sind, so sich weiterentwickelt haben. Andere Kulturen im indigenen Feld noch sind. Und wie gesagt, ich habe das Bild von dem Kind am Anfang gebracht. Es passt nicht ganz, ja, weil das ist nicht kindhaft. Das ist erwachsen und powerful und tief. Aber im Sinne von die Gleichwertigkeit der verschiedenen Stufen. Auch wenn wir uns entwickeln. Und in Europa haben wir die griechischen Mythen, Entstehung der Mythologie, Mythen, Märchen eben etc. Und da auch, das ist die Wurzel, der mythische Raum ist die Wurzel der Hochreligion, die Wurzelzeit. Ihre Bildgeschichten entsteht auch Schrift, Sprache, so diese verschiedenen Strukturen, wovon alle, eben habe ich ein Beispiel gebracht mit der Weltsicht, wovon alle die Idee haben, wir wissen, wer Gott ist, oder der Ursprung. Und wenn alle das befolgen würden, dann wäre die Welt okay. Da es aber x Versionen davon gibt, bringt es leider das hervor, was wir als Religionskriege kennen. Das ist eine bestimmte Bewusstseinsstruktur. Vielleicht erinnert ihr euch die Tage an mein egozentrisch, ethnozentrisch, weltzentrisch, kosmozentrisch. Das kann man hier draufklappen. Das ist ähnlich. Hier ist ethnozentrisch. Mein Stamm hat recht. Und dann gibt es einen Shift. Und einer der großen Weisen, Karl Jaspers, nennt das Achsenzeit. Wir finden plötzlich quer durch Europa und Asien, geht dem Menschen das eine auf. Das hinter allen Religionen ist. Hinter allen Traditionen. Dem Menschen geht das eine auf und zwar gleich in gleichem Takt. Das eine das alles hält und hervorbringt, der eine Ursprung und das eine Selbst in uns, das noch tiefer ist als alles bisherige. Das ist die Zeit des Buddha, das ist die Zeit der großen auch Erwachenstraditionen in Ost und West. Sokrates ist so ein Vertreter, ziemlich zeitgleich. Das ist ganz interessant. Plus, minus von der Zeit. Und dieser Shift führt dazu, dass wir einen Zugang bekommen, einen enormen Zugang bekommen zu unserer Individualität und damit auch dann zu unserem Geist, individuellen Geist, Vernunft, Verstand und diskursives Denken. Und das ist die Geburtsstunde des denkenden Individuums. Und historisch nennen wir das Moderne oder Aufklärung. Und was die machen hier, das ist hier diese Verengung, Zentrierung, das ist eine nötige Entwicklung. Immer wieder diese Wertgleichheit, auch wenn es krass ist. Was die machen ist, die spüren, dass das so alt und riesig und mächtig ist. Wenn die hier die Tür aufmachen, flutet es rein, das Denken hat keine Chance. Also, was macht das Denken? Das Denken ist ja intelligent. Das Denken sagt, alles, was da drunter ist, ist Schwachsinn. Alles, was du nicht denken kannst, nicht beweisen, alles Knalltüten. Das ist das, was das Denken macht. Etwas überzeichnet. Ja? Aber zu verstehen, also es ist nicht böse, sondern das ist, wie es funktioniert. Anders kann sich das Bewusstsein nicht aus dieser unglaublichen Macht des archaisch-magisch verbundenen und mythischen Bildwelt befreien. Das ist ein notwendiger Schritt gewesen. Ich denke, also bin ich endlich. Das heißt nicht, ich bin reduziert auf mein Denken, sondern das ist dieser Schritt. Ich kann denken, also existiere ich und bin nicht nur ein Aspekt floatender Mythen, die mich dann irgendwann überschwemmen geschichtlich. Dann entsteht Wissenschaft, entsteht Philosophie, entsteht Technologie, entsteht ganz viel von dem, was uns vertraut ist. Und dann gibt es eine Bewegung, die entsteht interessanterweise in der Kunst und so ein bisschen bei den alternativen und schrägen und coolen Leuten in Berlin oder sonst wo, weltweit. Die sagen, naja, eigentlich ist ja alles irgendwie konditioniert. wissenschaftliches Weltbild, das kommt ja auch irgendwo her. Und diese Weltsicht kommt woher und diese Religion kommt woher. Und im Grunde leben wir viele verschiedene konditionierte Formen, aber du kannst im Grunde alles dekonstruieren und dann bleibt nicht mehr so viel übrig, aber das ist uns im Moment egal. Wichtig ist, dass alle diese Wege gleichwertig sind. Alle haben im Kreis gesagt, das Recht zu sprechen, kriegen die Wahrheit zurück. Auch wenn alles relativ ist. Das ist die Bewegung der Postmoderne. Und wir kommen in dieses Gruppenbewusstsein, in dieses Grün nennt man das im Spiral Dynamics, passt ganz gut auch zu Grün. Vieles ist davon grün, auch in diesem politischen Sinne, gesellschaftlichen Sinne. Im Sinne von in Beziehung gehen, da taucht eine neue, das ist der Anfang einer neuen Weitung. Wir benutzen das wissenschaftlich alles, aber wir sehen, na, die Wahrheit ist irgendwie noch anders und vielfältig und wir laden die anderen in einen Chor ein. In den Religionen haben wir das als interreligiösen Dialog. Und dann merken wir, okay, damit kommen wir aber auch nicht weiter. Das ist nicht alles. Und es braucht einen neuen Shift. Und an diesem Shift hängen wir. Auch wenn manche von uns da schon drüber sind. Und nach Ken Wilber sind über dieses Grün, was ich gerade skizziert habe, ungefähr 2 bis vielleicht 3% der Menschheit. Das ist nicht so viel. Und wenn wir noch weiter gehen, ich zeige gleich, was das noch weiter ist, sagt Ken Wilber, dass wir 0,1% der Menschheit in diesem Raum sind eigentlich ein bisschen, also ohne jetzt arrogant sein zu wollen, aber indem wir uns hier bewegt haben im Retreat. Das ist ungefähr hier. Ja? 0,1%. Aber rechnet das mal hoch, das sind 7 Millionen. Das ist eine ganze Großstadt von interessanten Leuten. Die anderen sind auch interessant, aber hier haben wir so ein bisschen Draht zueinander. Und von der Bewusstseinsforschung wird gesagt, dass, das passt auch zu den alten Lehren, also der Tradition, wird gesagt, wenn 10% der Menschheit in dieser Qualität sind, dann verändert sich was grundlegend. Das hatten wir immer schon. Wenn 10% der Menschheit plötzlich das Denken anfängt und das Forschen, die Wissenschaft, verändert sich was. Können wir zum Teil sehen, wie sich das rasant ausbreitet, tut es ja immer noch. Ja, ist ja in sich nicht schlecht, auch wenn die Schatten gerade mächtiger werden als der Nutzen unter Umständen. Und an dieser Schwelle ist unsere persönliche Entwicklung gefragt. Und da gibt es einen Satz von der verstorbenen Zen-Meisterin Pia Giga aus der Schweiz, das Saalhaus. Und die sagt, und der Satz hat es in sich, finde ihn super. Nur aus der erfahrenen Leerheit, nicht buddhistisch gehört, sondern existenziell oder auch buddhistisch. Nur aus der erfahrenen Leerheit, das ist der innere Seinsgrund, das ist unsere spirituelle Intelligenz, kommt das Not-wendende Neue. Heißt in der Summe, wir können viel machen, aber das nicht. Ihr kennt das aus Prozessen. Das bedeutet, dieses gleichsam initiatische sich einlassen in dieses Nichtwissen, in das Nichtmachen, in diese Ohnmacht, in das Ende des Machbarkeitswahns, das Loslassen in den inneren Abgrund von ich kann es nicht machen, den aber zu erforschen. Leerheit, Seinsgrund, spirituelle Intelligenz ist die Einladung aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner, der Weltstunde an jene Menschen, die das Privileg haben wie wir, Zugang zu all diesen Sachen zu haben und auch noch einen einigermaßen entspannten Lebenskontext, sodass wir Zeit haben dafür. Das ist nicht, dass wir besser sind, überhaupt nicht. Wir haben das Privileg, dass wir die Chance haben, etwas in uns zu realisieren, was allen anderen dient. Wir sind Instrumente oder können werden Instrumente des Seins, wie ich das eben vorgelesen habe von Reggie. Was sich dann zu öffnen vermag, ist, und das ist wirklich völlig neu in dieser Entwicklungsströmung, dass wir erstmals, und ihr werdet es sehen, dass ihr schon da seid, dass wir erstmals in der Menschheitsgeschichte in dieser Wucht die Wertschätzung und Liebe empfinden zu allen anderen Bewusstseinsstufen. Das ist der Kern des Integralen. Integral und neu werdendes Menschsein auf unserer Erde und in uns ist nicht die Arroganz, ach, ich schwinge anders und höher und ich weiß, was die anderen nicht wissen. Das ist Krampf. Sondern integral im Kern ist diese tiefe Wertschätzung für den gesamten Weg. Und wissend, dass es in uns ist und wissend, dass wir das alles brauchen und dass mich deshalb eine indigene Frau aus dem Urwald in Zentralafrika etwas lehren kann, was ich nicht weiß und was unglaublich wichtig für mich ist. Ebenso wie vielleicht ein Sufi-Mystiker im Islam, der eine spezielle Vorstellung von der Welt hat, aber mir was lehren, mir was zeigen kann, was ich nicht weiß. Und wenn er offen ist, umgekehrt auch. Der Shift zum Integralen, nimm das Wort jetzt mal, es gibt drei große Menschen, die es kreiert haben. Ja, aber mittlerweile ist es ja schon ein Weltwort geworden. Der Shift zum Integralen, sprich die Integration der Ganzheit, das ist eigentlich damit gemeint, ist diese Transparenz der Entwicklungsschritte. Individuell gesprochen, dass sich das Ursprüngliche und das Indigene, Malidoma spricht von der indigenen Seele, die in uns aufwacht, finde ich wunderschön. Habe ich das Gefühl, ja, genau. So, dieses Eingeboren in diese Welt, Wirklichkeit und ihre Schönheit. So, dass das in uns aufwacht, dass das in uns präsent ist, genauso wie der denkende Geist, der analytisch ist und unser Geist, der sich darüber hinaus öffnet, in das Integrale. Denken ist nicht das Ende der Karte, da fängt es erst an. Wenn wir aufhören zu denken, wird es richtig interessant. Und zwar nicht, indem wir prärational zurückkehren, uns klein machen, sondern transrational darüber hinausgehen. Das ist das, wo es hingeht, wenn ich euch anleite, schauen und gewahr sein. Ihr spürt es in euch. Das ist was, was wir schauen können. Das ist eine tiefe Einsicht. Du kannst es vielleicht hinterher in Worte bringen, aber es ist nicht denkbar. Und da gibt es eine Form des Integralen, die das in sich entdeckt, wo Menschen spüren, okay, da geht was durch, ich brauche diese alten Schichten. Und die haben, das ist eine andere Bewusstseinsstruktur. Und dann gibt es eine Weise des Integralen, das sich wieder sehr öffnet in das Gemeinsame, in das Kollektive, in die Vernetzung. Und dann gibt es eine Weise des Integralen, die stark aus einer inneren Schau der Ganzheit lebt. Da geht es dann Richtung, dass in der Evolution erwachtes Menschsein deutlich wird. Nur mal, dass ihr das mal gehört habt. Heißt nicht, dass es automatisch sich dahin entwickeln muss. Aber heißt, dass es eine Möglichkeit ist, dass wir uns weiterentwickeln. Wir können das Ding auch gegen die Wand fahren. Und kommen langsam zum Abschluss. Der wichtige Punkt hier ist, dass unser Gedeihenverderb als Menschen und in diesem Leben und im Sinn nicht darin liegt, dass wir die Zukunft hinkriegen, sondern für das integrale Menschen, für diese tiefe Weltsicht, deshalb habe ich die am Schluss eben eingefügt, ist fundamental, dass wir sehen, egal was passiert, dass das Leben und die Lebendigkeit und unsere Evolution und die Erde und alles, was geschieht, Sinn hat. Und dass es in all seinen Umwegen und Verfehlungen, die gehören dazu, und die sind manchmal krass und vielleicht auch zerstörerisch, aber dass darin sich etwas ausdrückt, das viel größer ist, als wir denken können und unser Menschsein machen. Wie eine Selbsterforschung des Seins, das sich in uns entfaltet. zum Abschluss nochmal konkret an uns. Das bedeutet, wenn du an dir arbeitest, wandeln sich in deinen Zellen Erde und Himmel. Wenn du an dir arbeitest, sei es in der stillen Meditation oder tiefer oder auch in die Welt wirkst, das ist gar nicht mehr so der große Unterschied, ob wir still sitzen auf dem Kissen oder was tun. Beides ist ein Wirken in die Welt. Bist du, wenn du der Entwicklung in dir Raum gibst, ein Inbild dessen, was morgen, übermorgen in allen Menschen in einer anderen Art, aber gültig sein könnte. Daher der Buchtitel, Inbild des Kommenden. Ja, es sind Instrumente, es sind Werkzeuge des Seins, das sich in uns ausdrückt. Und es gibt uns aus meiner Sicht einen tiefen Sinn und eine tiefe Liebe zum Leben zurück, die wir oft in diesen Umtrieben des Wie geht's denn verlieren können. Okay, das ist eine Skizze. Ich hoffe, es war nicht zu viel und trotzdem genug, dass es klar ist. Und das Feld kann sich darüber hinaus weiten. Und vielleicht wollte ich noch ein bisschen was fragen oder spüren aus der Erfahrung. Vielleicht noch eine Anmerkung als Abschluss. Mein Eindruck ist, dass gerade Frauen die großen Hüterinnen dieser alten Bewusstseinsstrukturen sind, sich häufig nicht so verzurren in diesem mentalen Denken und Reden und so. Ja, was von? Und sich leichter tun, sich in das völlig neue Offene zu öffnen. Wir Männer sind deshalb nicht schlechter, aber das ist eine Beobachtung, der wir Raum geben sollten. Die Männer neigen schon mal dazu, uns da drin festzuzurren, in diesem mittleren Teil. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Männer, die diese ganze Bandbreite in sich respektieren. So sind wir auch unterwegs. Aber ich wollte diese Anmerkung nur mal machen, so zu unserer Balance zwischen Frauen und Männern in dieser Welt und auch hier.